Es war Vormittag und die Hitze und Feuchtigkeit stiegen bereits durch die gepflasterten Straßen auf. Die 7-jährige Su Ji lief durch die Adern des Lung Tang, in der Hand ein angebissenes Hefebrötchen, das Ma ihr gegeben hatte. Licht fiel durch die Kleider an den Bambusstangen über ihr. Sie boten sporadisch Schutz vor der Sonne und warfen flatternde Schatten auf ihr Gesicht. Sie liebte es, die Gassen des Lung Tang, in dem sie geboren war, zu erkunden. Und allein war es besser, sagte sie sich. Die anderen Mädchen waren immer so langweilig und interessierten sich nur für Murmeln oder Puppen und sahen sie jedes Mal komisch an, wenn sie vorschlug, es würde vielleicht mehr Spaß machen, das Viertel zu erkunden. »Was soll denn daran Spaß machen? Wir wohnen doch hier«, sagten sie und rümpften die Nase. Sie verstanden es nicht. Hinter jeder Ecke lag die Möglichkeit eines spannenden Abenteuers. Hinter jeder Tür oder jedem Fenster lag ein Geheimnis, das nur sie entdecken konnte. Sie war zum Beispiel schockiert gewesen über ein Spitzenhöschen, das bei Ling Aiyi aus dem Fenster hing, denn Ling Aiyi wirkte immer so unterkühlt und humorlos. Sie rätselte immer noch über die zerbrochene Figur eines buddha-gesichtigen Babys, die sie einmal bei Si Kong Kong vor der Tür gefunden hatte. Ein Riss verlief schräg zwischen den Augen und bis zum Ohr hinunter. An diesem Tag beschloss sie, den Bereich zu verlassen, auf den die Hintertüren aller Imbisse und Läden, auch die ihres eigenen Shikumen, hinausführten und sich stattdessen durch die engeren Nebengassen hindurchzuschlängeln, die labyrinthisch von der Hauptstraße abzweigten. Fast ein Jahr nach den Kämpfen mit den Japanern kehrte in dem Viertel endlich eine beklommene Normalität ein. Der größte Teil von Shanghai stand zwar unter japanischer Herrschaft, aber die internationale Siedlung, wo sie wohnten, stand glücklicherweise noch unter dem Schutz der britischen Regierung. Doch niemand würde so bald den Schrecken und die Ungewissheit dieser Monate vergessen. Su Ji und Su Lei hatten sich wochenlang im Bett ihrer Eltern zusammengerollt und versucht, die furchtbaren Erschütterungen und das Dröhnen von Flugzeugen, Bomben und Schüssen auszublenden. Su Ji hatte nicht eingeschult werden können, denn der Unterricht war ausgesetzt worden, nachdem das Gebäude durch einen Bombenangriff beschädigt worden war. Und Aba hatte den Buchladen geschlossen, weil sich kaum jemand wegen ein paar Zeitschriften auf die Straße wagen würde. Bei den seltenen Gelegenheiten, wenn Su Ji das Haus verlassen durfte, hatte sie mit angehört, wie die Nachbarn atemlos beschrieben, wie Kaufhäuser in Schutt und Asche gelegt, wie Eisenbahnschienen zerstört und Leichen wie kaputte Puppen darüber geschleudert worden waren und das nicht enden wollende Meer von Menschen, die aus anderen Teilen der Stadt flohen. In einer Pause hatten sich die beiden Mädchen manchmal auf die Terrasse geschlichen, von wo aus sie große Rauchschwaden betrachteten, die über die Stadt zogen. Der Geruch von Holzkohle war allgegenwärtig und immer wieder wehten Asche und verbrannte Papierfetzen durch die Gassen. Sie erinnerte sich an den Tag im November, als ganz Shanghai erwachte und die Schlagzeilen Chiang Kai-sheks Rückzug aus Shanghai verkündeten. Die Japaner hatten gesiegt. Der sonst so ruhige Abba hatte Wörter gebraucht, von denen Su Ji wusste, dass sie niemals wiederholen sollte. Er hatte eine Flasche Reiswein aufgemacht und getrunken, bis er ein ganz rotes, glänzendes Gesicht bekam. Ma hatte nichts gesagt, als er mit dem Porzellanbecher in der Faust über ihrem hölzernen Esstisch zusammengesunken war, aber ihr waren Tränen über das Gesicht gelaufen. »Was passiert jetzt mit uns?« flüsterte sie, aber Abba hatte nicht geantwortet. Die Mädchen, die Angst vor dem seltsamen Verhalten ihres Vaters hatten, waren ohne Essen ins Bett gegangen. Als sie eng aneinander gedrückt unter den Baumwollsteppdecken lagen, flüsterte Su Lei, die 3 Jahre älter war und deshalb schon besser Bescheid wusste, Su Ji zu, dass die Japaner die Schlacht um Shanghai gewonnen hatten. Su Ji schossen Dinge über die Japaner durch den Kopf, die sie bei den Nachbarn mit angehört hatte. Unsagbare Schrecklichkeiten. Su Lei musste ebenfalls daran gedacht haben, denn Su Ji spürte, wie sie zitterte und immer wieder leise schniefte. Eine heftige rote Flut erfüllte Su Jis Brust, zu gleichen Teilen aus Liebe und aus Wut. Sie griff Su Leis Hand und verschränkte die Finger mit ihren.
»Wenn uns ein japanischer Soldat holen kommt«, flüsterte sie, »dann halten wir uns so an der Hand und springen zusammen vom Dach.«
Ihre Schwester nickte in der Dunkelheit. Aber es waren keine japanischen Soldaten gekommen, um sie zu holen. Und langsam verlief das Leben wieder in normalen Bahnen. In einer Woche würde Soji in die Schule kommen. Sie freute sich zwar darauf, aber sie wusste, sie würde nie mehr dieselbe Freiheit haben, auf Erkundungen zu gehen. Dieses Wissen machte das Abenteuer dieses Morgens und jedes noch verbleibende Abenteuer ganz besonders wertvoll für sie. Soji bog um die Ecke und ging an mehreren Türen vorbei. Plötzlich wich der Schatten der prallen Sonne. Sie blickte auf. Über diesem Shikumen hingen keine Kleider an Stangen, kein altes Kochgeschirr stand zu einem Turm gestapelt außen auf dem Balkon. Die Fläche vor diesem Haus war ganz und gar ordentlich, eine Seltenheit in diesem Viertel.